NDR Info. Themen des Tages.
Es ist legitim, dass jedes Land seine eigenen Positionen vertritt und dass wir in Europa dann aber gemeinsam handeln müssen. Wenn wir nicht als Europäische Union gemeinsam gegenüber China auftreten, werden wir in den heutigen Marktsituationen keine Chance mehr haben, uns in der Welt durchzusetzen.
Und das sagt Manfred Weber, der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei EVP im Europaparlament. Heute haben die Mitgliedstaaten den Weg freigemacht für zusätzliche Zölle auf chinesische Elektroautos. Strafzölle sollen es ausdrücklich nicht sein, sondern Zölle, um den europäischen Autobauern gleiche Wettbewerbsbedingungen zu verschaffen, heißt es aus Brüssel. Der Vorwurf an China lautet nämlich, das Land drückt seine eigenen Autos mit unfairen Mitteln in den europäischen Markt. Warum ist die deutsche Autoindustrie aber nicht erfreut über die Entscheidung aus Brüssel, auf chinesische Elektroautos jetzt solche Zölle zu erheben? Wie sinnvoll ist der Ausbau von LNG-Terminals in Deutschland, wenn die Gasnachfrage weiter sinkt? Das sind zwei Fragen, denen wir uns heute hier in den Themen des Tages beschäftigen. Über die Strafzölle habe ich dazu mit dem Geschäftsführer des Verbands der Automobilindustrie gesprochen. Und zu den umstrittenen LNG-Terminals hat eine Energieexpertin vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung ihre Einschätzung gegeben. Ich bin Janine Albrecht. Schönen guten Tag zu diesen Themen des Tages, die wir heute mal wieder mit der Lage im Nahen Osten beginnen. Noch immer stehen die Antwort Israels auf die Angriffe des Iran vor zwei Tagen aus. Dass sie kommen wird, die Antwort, das gilt als sicher. Die Führung in Teheran zeigt sich heute betont gelassen und zeigt weiter seine Unterstützung für die Hisbollah, wie Pia Masurczak berichtet.
Er prangt von Plakaten am Straßenrand und ganzen Häuserfronten. Hassan Nasrallah ist in diesen Tagen omnipräsent in der iranischen Hauptstadt. Dank deines Blutes nähert sich Zion dem Ende, heißt es auf einem Bild. Genau eine Woche, nachdem Nasrallah bei einem israelischen Angriff im Libanon getötet wurde, demonstriert die iranische Führung noch einmal ihre Unterstützung für den Verbündeten Hisbollah. Demonstrativ auch der Auftritt des obersten Führers Ayatollah Khamenei beim Freitagsgebet. Das letzte Mal hatte Khamenei das Gebet geleitet, nachdem sein wichtigster General Qasem Soleimani bei einem Luftangriff der USA getötet wurde. Khamenei in der Öffentlichkeit, das soll aber auch Gelassenheit in Richtung Israel signalisieren. Keine Angst davor, dass Israel nach dem Führungspersonal von Hisbollah und Hamas auch die iranische Machtelite ins Visier nehmen könnte. Auch Präsident Pezeshkian ist vor Ort. Gestört wird diese Inszenierung von den scharfen Sicherheitsmaßnahmen rund um die größte Moschee Teherans. Spezialeinheiten und Milizen in Zivil sind auf den Straßen, Zufahrtswege gesperrt. Als Khamenei dann predigt, sind es die bekannten Parolen. Der 85-Jährige beschwört die Einheit der sogenannten Achse des Widerstands und ehrt auf Arabisch die Verdienste von Hisbollah-Chef Nasrallah. Die Rhetorik ähnelt der offiziellen iranischen Kommunikation der letzten Tage. Auf den Straßen Teherans sind manche, zumindest nach außen, unbesorgt. Allerdings aus unterschiedlichen Gründen. Reisverkäufer Aris sieht das Regime gut gewappnet.
Ich bin 50 Jahre alt und ich mache mir keine Sorgen. Das Regime ist auf den Krieg vorbereitet und hat genügend Waffen, um zu kämpfen.
Lebensmittelhändler Ahmad dagegen glaubt, dass eigentlich keine Seite ein Interesse an Krieg hat.
Der Krieg findet nicht zwischen Iran und Israel statt, denn Israel kann keinen Krieg mit dem Iran beginnen, ohne von Amerika unterstützt zu werden. Alle arabischen Anrainerstaaten und der Persische Golf würden zerstört werden und daher ist kein totaler Krieg wahrscheinlich.
Von Vorbereitungen für einen möglichen Krieg ist wenig zu hören. Am Abend des iranischen Angriffs auf Israel gab es noch lange Schlangen vor den Tankstellen. Davon ist derzeit nichts zu sehen. Bei einigen macht sich fast so etwas wie Fatalismus bemerkbar. Manche planen, im Fall eines Angriffs aufs Land zu fahren. Fataneh war vor ihrer Rente Grundschullehrerin. Sie wirkt resigniert. Ich mache nichts Besonderes, wenn es Krieg gibt. Ich habe meine täglichen Aufgaben. Und weil ich Krieg in jeder Form hasse, ist mir egal, ob die Armee oder die Revolutionsgarden gut aufgestellt sind. Während die iranische Führung Stärke demonstriert, wartet Teheran auf einen israelischen Angriff und hofft das Beste.
Gehen wir von Teheran live nach Tel Aviv zu unserem Korrespondenten Julio Segador. Wie gehen denn die Menschen dort in Israel mit dem ja erwarteten Gegenschlag gegen Iran um? Wie groß ist da heute, zwei Tage nach den Angriffen des Iran, auch immer noch die Sorge vor einer weiteren Eskalation?
Ja, die Sorge ist groß. Wir haben ja jetzt noch ein paar Minuten, bis hier die Sonne untergeht, eigentlich das jüdische Neujahrsfest. Und das ist ja für die Menschen immer so auch ein bisschen der Grund gewesen, nach hinten zu blicken. Wie war das vergangene Jahr? Das war furchtbar, geprägt von Terror und von Krieg. Und wie wird das neue Jahr? Und da sehen Sie jetzt eben diese Konfrontation mit dem Iran. Und jeder spekuliert, wann könnte es soweit sein und wie könnte dieser Gegenschlag aussehen. Dass der kommen wird, das steht fest. Heute hat sich der frühere israelische Ministerpräsident Ehud Barak gemeldet und er hat gesagt, das kann nicht sein, dass man eben auf so eine Attacke mit ballistischen Raketen nicht reagiert. Und er hat die Empfehlung gegeben, naja, man müsste einfach die iranische Ölindustrie großflächig bombardieren.
Von der US-Regierung, da heißt es ja, dass gerade eben auch über die Reaktion auf diesen iranischen Raketenangriff beraten werde. Wie schätzen Sie das ein? Wie mäßigend kann da auch die US-Regierung auf Israel einwirken?
Ich denke, sie kann höchstens appellieren an Israel. Wir wissen, dass Israel auch in der Vergangenheit die Entscheidungen im Krieg eigentlich relativ selbstständig getroffen hat. Vor zwei Tagen, kurz vor Beginn des jüdischen Neujahrsfestes, da saßen ja zusammen das komplette Sicherheitskabinett mit den Spitzen von Militär und Geheimdiensten. Und ich denke mal, da haben sie sich überlegt, wann sie losschlagen werden. Vielleicht wollte man einfach den Menschen hier auch dieses Neujahrsfest nicht irgendwie madig machen, weil natürlich schon auch damit zu rechnen ist, dass möglicherweise auf diesen Gegenschlag dann eine erneute Reaktion des Iran folgt. Also das ist so ein bisschen die Furcht hier. Mäßigend kann eigentlich keiner auf die israelische Regierung einwirken. Ich glaube, die israelische Regierung weiß selber, dass die Gefahr besteht, dass wirklich ein ganz großer Krieg losgeht. Und da muss sie eben die Balance finden. Einerseits muss sie das Gesicht wahren, weil es muss eine Antwort geben auf diese Attacke des Iran. Auf der anderen Seite will man möglicherweise diesen ganz großen Krieg, etwa bei dem zum Beispiel die Nuklearanlagen bombardiert werden, das will man vielleicht vermeiden.
Unterdessen gehen ja dann aber auch die Kämpfe gegen die Hezbollah weiter im Libanon. In der Hauptstadt Beirut, da gab es massive Luftangriffe des israelischen Militärs im Süden des Libanon. Da geht die Bodenoffensive weiter. Das ist jetzt das zweite Gaza, oder? Vor dem alle gewarnt hatten international.
Absolut. Und Gaza gerät natürlich hier völlig ins Hintertreffen. Kein Mensch redet mehr eigentlich über Gaza. Und die Angriffe, Sie haben es eben gesagt, auf den Libanon, die Luftangriffe auf Beirut vor allem, hier auf die Stadtteile, in denen die Hezbollah auch sehr, sehr präsent ist, die gehen weiter, sehr heftig. Die Taktik ist die wir jetzt auch seit Tagen sehen. Man versucht einfach, das Führungspersonal der Hezbollah wirklich auszuschalten. Das ist wohl jetzt auch wieder gelungen. Da wurden heute wieder zwei ranghohe Hezbollah-Funktionäre getötet und gleichzeitig, Sie haben es auch gesagt, läuft natürlich die Bodenoffensive weiter. Hier kommt Israel immer weiter voran. Wir haben heute zum ersten Mal Zahlen gehört. Demnach wurden bisher bei dieser Bodenoffensive, die ja erst seit drei Tagen geht, 250 Hezbollah-Kämpfer getötet, 21 Kommandeure. Es wurden über 1000 Waffendepots Raketen-Launch-System, also wo die Raketen losgeschossen werden, vernichtet. Also da ist eine ganze Menge. Das sind Informationen, die wir bekommen haben heute vom israelischen Militär.
Gaza haben Sie auch schon angesprochen, da geht es auch weiter. Und auch im Westjordanland, da kämpft Israel weiter. Ein Mehrfrontenkrieg und das in so einem kleinen Land, das muss man ja auch dazu sagen bei Israel. Wie halten das die Menschen dort aus?
Die sind voller Sorge. Und ich habe es ja schon gesagt, mit dem Neujahrsfest, viele überlegen sich, wie wird denn das neue Jahr? Und ich habe im Freundes- und Bekanntenkreis einige Israelis, die gesagt haben, dass sie eigentlich in diesem Land keine Zukunft sehen. Und sie haben diese vielen Fronten angesprochen. Und es ist ja nicht zu erwarten, dass man mit den Ländern an diesen Fronten auch Frieden schließt. Die Gräben sind ja tiefer geworden jetzt auch im Laufe des Krieges. Und da überlegt sich schon der eine oder andere, wie soll das eigentlich hier weitergehen? Wie sieht die Zukunft dieses Landes aus? Und manch einer überlegt dann wirklich auch, das Land zu verlassen.
Soweit Eindrücke von unserem Korrespondenten live aus Tel Aviv von Julio Segadoya und in unserem Podcast Streitkräfte und Strategien. Da blicken die Kollegen heute auch gemeinsam mit dem Chefredakteur von Zenit, der Zeitschrift für den Orient, auf den Krieg im Nahen Osten ein Jahr nach dem Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober. Die Sorge vor dem Gegenanschlag Israels, möglicherweise auf Ölanlagen, wir haben es gerade gehört, im Iran, Da macht sich dann auch schon wieder der beim Ölpreis bemerkbar. Und auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hatte sich auf unsere Energieversorgung ausgewirkt, als es kein Gas mehr aus Russland gab. Die Sorge vor einem Mangel, die war groß. Vom kalten Wohnzimmer wurde gesprochen. Deshalb wurde auch auf Flüssiggas gesetzt, als Alternative zum russischen Gas. Und in Windeseile dann auch dazu LNG-Terminal errichtet. Schwimmende und landseitige. Und so ein landseitiges Terminal, das wird in Brunsbüttel in Schleswig-Holstein errichtet. Und das wird nun viel teurer als gedacht. Nadja Mitzkat.
Dem NDR liegt ein internes Papier vor und das zeigt, die ursprünglich von Wirtschaftsminister Habeck angesetzten 740 Millionen Euro für die Finanzierung des festen Terminals werden nicht ausreichen. Die Gesamtkosten für den Bund erhöhen sich um 200 Millionen auf dann fast 1 Milliarde Euro. Und das Wirtschaftsministerium teilte dazu auf NDR-Anfrage mit, man geht davon aus, dass die entstandenen Kosten wieder erwirtschaftet werden, wenn das Terminal erstmal in Betrieb ist. Ob für die Versorgungssicherheit in Deutschland überhaupt feste Terminals zusätzlich zu den bereits existierenden schwimmenden LNG-Terminals nötig sind, ist umstritten. Bisher sind 3 schwimmende Terminals in Deutschland in Betrieb. Keines davon ist voll ausgelastet.
Für den Bund wird das LNG-Terminal in Brunsbüttel in Schleswig-Holstein also deutlich teurer, rund 200 Millionen Euro. Wie wirtschaftlich ist es dann noch? Und braucht es die Flüssiggasterminals in Deutschland überhaupt noch? Darüber habe ich mit Franziska Holz vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung gesprochen. Sie leitet dort die Abteilung Energie. Wirtschaftsminister Habeck hat auf NDR-Anfrage, wir haben es gehört, zu den höheren Kosten für das LNG-Terminal in Brunsbüttel geantwortet, dass diese Kosten sich wieder reinholen lassen. Und ich habe die Energieexpertin gefragt, wie realistisch das ist, wenn die jetzt schon schwimmenden Flüssiggasterminal nicht ausgelastet sind.
Ich bin da auch skeptisch, ob sich die landseitigen Terminals tatsächlich lohnen und ja am Ende Gewinne erwirtschaften würden. Denn wir sehen ja, dass die Privatindustrie alleine nicht bereit ist, in diese LNG-Terminals zu investieren, sondern dass staatliche Subventionen benötigt werden, überhaupt anzufangen zu bauen bei diesen Terminals. Und wir erwarten einfach eine rückgängige Nachfrage nach Erdgas in Deutschland, müssen wir aufgrund unserer Klimaschutzverpflichtungen, und damit werden die wahrscheinlich nicht Gewinne erwirtschaften können.
Das DIW analysiert ja seit Jahren die Entwicklung auf den Erdgasmärkten. Sie haben das gerade auch schon angesprochen, dass das auch zurückgeht, dort die Nachfrage. Welchen Stellenwert nimmt Erdgas denn bei der Versorgung in Deutschland da momentan überhaupt ein?
Ja, im Moment ist Erdgas durchaus wichtig für unsere Volkswirtschaft. Wir verwenden Erdgas in der Industrie, in der Stromerzeugung und natürlich auch in vielen Haushalten. Also viele Leute haben einfach auch noch eine Erdgasheizung bei sich zu Hause, so dass wir ja fast ein Viertel unseres Energieverbrauchs mit Erdgas bestreiten im Moment. Aber Erdgas ist ein fossiler Energieträger. Er verursacht CO2-Emissionen bei der Verbrennung, wahrscheinlich auch Methan, ebenfalls ein Treibhausgas in der Wertschöpfungskette. Und damit werden wir aus Erdgas aussteigen müssen. Genauso wie wir aus Kohle aussteigen und wie wir auch mittelfristig aus der Ölnutzung aussteigen müssen. Und das zeigt sich ja auch daran, dass der CO2-Preis auf das Erdgas in den nächsten Jahren immer mehr steigen wird. Also dass für uns das auch teurer wird, das Erdgas zu nutzen. Und damit wird die Nachfrage zurückgehen.
Ja, Sie sprechen auch schon den Umweltaspekt an. Da gibt es ja auch schon lange Kritik eben auch an dem Ausbau der LNG-Terminal. Heute heißt es von der Deutschen Umwelthilfe, statt der Gasindustrie Geld hinterherzuwerfen, wären die Mittel für den Ausbau erneuerbarer Energien oder der Förderung der Gebäudesanierung deutlich besser angelegt. Da hat DOH-Bundesgeschäftsführer Müller Krener, der spricht von einer Verschwendung hier von Steuergeldern. Wo stehen wir denn aktuell auch bei den nicht fossilen Alternativen, wenn wir auf die Energieversorgung schauen?
Es ist schon so, dass wir Stromerzeugung aus Erneuerbaren weit ausgebaut haben. Also wir haben deutlich über 50% unserer Stromerzeugung im Jahresmittel aus erneuerbaren Energien. Das ist wirklich ein ganz positiver Trend. Aber wir sind sehr langsam dabei, die Wärmeversorgung umzustellen und da wegzugehen von fossilen Energien. Gerade auch im Zuge um die Heizungsdiskussion im vergangenen Jahr haben wir gesehen, dass die Leute doch sich nochmal neue Erdgasheizungen einbauen. Die werden ja dann für 20, 30 oder 40 Jahre genutzt. Und das ist problematisch. Also wir brauchen eigentlich noch viel mehr Umstellung auf Stromnutzung. Und dieser Strom muss aus erneuerbaren Energien kommen, um grün zu sein.
Diese LNG-Terminal, das war natürlich eine Reaktion auf die Gaskrise, die befürchtete Mangellage nach dem russischen Angriffskrieg ja gegen die Ukraine. Rechnet es sich nicht trotzdem auch, da weiter vorzusorgen, damit man nicht in welcher wie auch immer gearteten Krise man eben nicht irgendwann wieder vor der Frage der Versorgungssicherheit in Deutschland steht?
Natürlich haben wir im Moment, wo wir noch sehr viel Erdgas nutzen, einen Bedarf, eine sichere Erdgasversorgung sicherzustellen. Wir kriegen im Moment einen Großteil unseres Erdgases aus Norwegen, also deutlich über die Hälfte unseres Erdgases kommt im Moment per Pipeline unter dem Meer aus Norwegen. Und zusätzlich bekommen wir noch Erdgas aus anderen Teilen sowohl Europas als auch als Flüssiggas, sowohl in unsere eigenen als auch in die Terminals unserer Nachbarländer. Damit haben wir schon ein relativ diversifiziertes Portfolio und es ist sicher auch gut für die Diversifizierung, solange wir jetzt die nächsten, ich sag mal, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre noch viel Erdgas nutzen, die LNG-Terminals in Deutschland auch zu nutzen. Dafür haben wir ja aber die schwimmenden Terminals, die wir jetzt für noch knapp 10 Jahre haben werden oder zumindest so lange gechartert haben. Und aus meiner Sicht würden die ausreichen, für Diversifizierung des Erdgasverbrauchs, solange wir den haben, zu sorgen. Die landseitigen Terminals, für die ja noch mal länger, 20, 30 Jahre.
Und das ist ja Brunsbüttel dann auch, ne?
Richtig, genau. Dieses neue Terminal, über das wir gerade reden, Brunsbüttel, ist eine landseitiges, feste Anlage. Das ist aus meiner Sicht überflüssig.
Ja, das haben Sie ja auch schon im Februar eigentlich angedeutet. Da haben Sie gemeinsam mit anderen Experten des DEW darauf hingewiesen, dass es eben zu gar keinem Zeitpunkt eine Gasmangellage in Deutschland gegeben habe und dass der Erdgasverbrauch in Deutschland auch weiter zurückgehen werde. Ja, und Sie fordern ja da auch, dass die LNG-Standorte auf den Prüfstand gestellt werden sollen. Sehen Sie das bei der Bundesregierung?
Nein, da ist nach wie vor eine große Bereitschaft, den Erdgasverbrauch oder die Erdgasimporte zu stützen, gerade auch mit sehr hohen Subventionen. Und wir sehen da vor allen Dingen keine langfristige Strategie, wie wir ernsthaft aus dem Erdgasverbrauch rauskommen. Und das ist bedauerlich angesichts der ja eigentlich gesetzlichen Verpflichtung zum Klimaschutz und ab 2045 klimaneutral zu werden.
Und das sagt die Leiterin der Abteilung Energie beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, Franziska Holz. Und übrigens in unserer NDR-Info-App, da können Sie sich auch anschauen, wie viel Flüssigerdgas hier bei uns in Deutschland im Moment überhaupt ankommt. Ja, war es Unsinn, angesichts der Gaskrise gleich die LNG-Infrastruktur mit festen Terminals auszubauen? Dazu die Meinung von Verena von Ondarza.
NDR Info. Die Meinung.
Nur wenige Wochen nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hat die Bundesregierung beschlossen, die Gasversorgung in Teilen selbst in die Hand zu nehmen. Bis dahin kamen rund 40% des Gases, das wir in Deutschland verbraucht haben, aus Russland. Inzwischen sind wir weitgehend von russischen Importen unabhängig. Dass das gelungen ist, ist eine Leistung. Aber schon damals warnten Experten, eine neue feste Infrastruktur für die Importe von LNG aufzubauen, ist aus ökonomischen und klimapolitischen Gründen Unsinn. Und sie hatten recht. Denn schnell gab es Mittel und Wege, über europäische Partner Gas zu beziehen. Und der Sicherheitspuffer, den sich Politik und sicher auch viele Menschen damals gewünscht haben, wäre auch mit schwimmenden Terminals aufzubauen gewesen. Dafür hat die Bundesregierung damals immerhin 5 Schiffe gechartert. Für 10 Jahre. Kostenpunkt mehr als 9 Milliarden Euro. Gleichzeitig war aber auch schon damals klar, wir müssen von unserer Abhängigkeit von fossilem Gas herunterkommen. Nicht nur von russischem. Das sehen die Klimaziele vor, zu denen wir uns per deutschem Klimaschutzgesetz und auch völkerrechtlich mit dem Pariser Klimaabkommen verpflichtet haben. Bis heute ist nicht klar, ob es jemals gelingen wird, die jetzt geplanten Terminals für den Betrieb mit grünen Gasen umzurüsten zu wirtschaftlich vertretbaren Kosten. Nicht zuletzt ist diese technische Herausforderung ein Grund für die jüngsten Kostensteigerungen. Deshalb halte ich es für einen Fehler, dass man sich damals aus Angst vor kalten Wintern dafür entschieden hat, langfristig eine neue, teure Infrastruktur aufzubauen, statt die Krise mit schwimmenden Terminals zu überbrücken, die man anderweitig nutzen kann, wenn man sie nicht braucht. Angst ist ein schlechter Berater.
Soweit die Meinung von Verena von Ondarza. Und fahren Sie ein Elektroauto oder ist Ihnen das einfach noch zu teuer? In China werden Elektroautos vom Staat stark subventioniert. Das macht sie deutlich günstiger als deutsche E-Autos. Darin sieht die EU-Kommission einen Wettbewerbsnachteil für europäische Autobauer und hat deshalb Strafzölle von 7-35% vorgeschlagen, je nachdem, wie stark eine chinesische Marke subventioniert wurde. Heute hat die Mehrheit der EU-Mitgliedsländer für diese zusätzlichen Zölle gestimmt. In Deutschland ist man darüber nicht besonders glücklich. Man hatte mit Nein gestimmt, allerdings erst, nachdem der Kanzler von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht hatte. Denn innerhalb der Ampelregierung gibt es unterschiedliche Meinungen zu diesen Strafzöllen. Lissi Kaufmann.
Einig ist man sich in der Bundesregierung zumindest über eines, dass China sich nicht an die Spielregeln des internationalen Wettbewerbs hält und seine eigene E-Auto-Industrie auf unfaire Weise subventioniert. Uneinigkeit herrscht hingegen darüber, ob die EU-Ausgleichszölle die richtige Antwort darauf sind. Deutschland hat bei der Abstimmung in Brüssel dagegen gestimmt. Kritik kommt von den Grünen. Fraktionschefin Katharina Dröge hält die Entscheidung für wirtschaftspolitisch falsch.
Olaf Scholz führt mit seinem Kurs Deutschland auch weiter innerhalb der EU in die Isolation. Und das ist aus unserer Sicht der falsche Weg. Wir werben zudem für eine China-Politik, die vor Drohungen nicht nachgibt und einknickt, sondern eine klare eigene Haltung definiert.
Auch aus dem Wirtschaftsministerium von Robert Habeck ist Unmut zu hören. Europa dürfe gegenüber China nicht naiv sein, hieß es im Vorfeld der Entscheidung aus dem Ministerium. Deshalb hätte man einen anderen Weg als ein Nein in Brüssel für besser gehalten. Auch um gegenüber einem starken Player wie China als EU geschlossen aufzutreten. Anders sieht das die FDP. Deren wirtschaftspolitischer Sprecher Reinhard Huben warnt im Deutschlandfunk vor einem Handelskrieg und plädiert dafür, weiter mit China zu verhandeln.
Man sollte eben versuchen, möglichst lange Optionen offen zu halten, um zu einer besseren Lösung zu kommen, als zu Strafzöllen, die dann zu einer Spirale führen, die am Ende beiden Seiten nicht nutzen wird.
Die FDP vertritt damit weitestgehend die Sicht der deutschen Fahrzeugbauer. Die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie, Hildegard Müller, sagte dazu im Deutschlandfunk:
Es ist ja nicht nur so, dass chinesische Unternehmen mit Zöllen belegt werden, sondern es werden auch deutsche Unternehmen, die in China produzieren, mit Zöllen belegt. Das führt dazu, dass US-amerikanische und auch chinesische Hersteller manchmal mit besseren Zollsätzen belegt werden als europäische Hersteller. Das halten wir für unvernünftig.
Dass auch deutsche Hersteller betroffen sind, hängt mit der Abhängigkeit deutscher Autobauer von China ab. Die haben sich in den vergangenen Jahren auf Joint Ventures eingelassen. Ob die europäischen Ausgleichszölle am Ende tatsächlich kommen, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Noch laufen die Verhandlungen mit China bis voraussichtlich Ende Oktober.
Hören wir jetzt, was der Geschäftsführer des Verbands der Automobilindustrie, Andreas Rade, über die möglichen Strafzölle auf chinesische E-Autos sagt. Deutsche Autobauer hängen doch der chinesischen Konkurrenz hinterher. Und ich habe ihn gefragt, warum es dann schlecht ist, wenn deren Autos, Elektroautos, nun durch diese zusätzlichen Zölle teurer werden.
Also erstens möchte ich widersprechen, wir hängen nicht hinterher, glaube ich, im Wettbewerb befinden wir uns, das ist ganz klar, aber da sind wir, glaube ich, gut dabei.
Aber die Krise bei VW hat doch was anderes gezeigt, dass sich Deutschland schon ganz schön hat abhängen lassen, was die Elektromobilität angeht, oder? Weil man auf große Autos gesetzt hat und nicht auf kleine, günstige.
Deutschland ist der zweitgrößte Produzent weltweit von Elektroautos. Insofern glaube ich nicht, dass wir uns da verstecken müssen. Es geht um die Frage, glaube ich, ob wir einen Handelskonflikt mit China beginnen wollen oder nicht. Und ich fürchte, dass Zölle immer der Beginn eines Konfliktes sind. Und darum, glaube ich, ist eine gute Lösung, mehr auf Verhandlung zu setzen und eben nicht auf Zolleinführung jetzt.
Welche Nachteile fürchten Sie denn dann auch für die Autoindustrie in Deutschland?
Das hat zunächst mal für die Verbraucherinnen und Verbraucher Nachteile, weil Autos werden teurer. Übrigens geht es ja nicht nur um chinesische Hersteller, es geht auch um deutsche Hersteller, die aus China nach Europa exportieren. Diese Fahrzeuge werden relativ gesehen nur teurer als andere Hersteller, also ein Eigentor gewissermaßen. Aber vor allem befürchten wir zwei Dinge. Zum einen, dass wir im chinesischen Markt Gegenreaktionen bekommen werden. Das ist für uns keine gute Nachricht natürlich. Und das Zweite ist, dass insgesamt die Themen Rohstoffbezug und so weiter, Batteriebezug, die wir brauchen aus China, dass da Maßnahmen ergriffen werden, die uns das Ganze teurer machen. Ohne China, so ist die Botschaft leider, es ist so, wie es ist, werden wir den Hochlauf nicht hinbekommen.
Da gibt es dann vom Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, von Michael Fratscher, dazu diese Aussage, nämlich, dass man in Deutschland die Wirtschaft hier zu sehr auf kurzfristige Gewinne abziele. Ist das so?
Nein, wir sind seit Jahren dabei und da übrigens in Europa auch ganz vorne dabei, in dieses Thema zu investieren mit Milliardensummen. Ich glaube, die Aussage von Herrn Fratscher, ich würde sie nicht bestätigen.
bei der Abstimmung über die Strafzölle in Brüssel. Da haben ja alle EU-Mitgliedsländer abstimmen müssen. 10 EU-Länder waren dafür, 12 haben sich enthalten, nur 5, darunter war auch Deutschland, hat sich gegen diese Zölle ausgesprochen. Die Mehrheit ist also für diese Strafzölle auf chinesische Autos. Und darunter sind auch Autonationen wie Frankreich und Italien. Was ist bei denen anders als bei uns in Deutschland, dass die dafür sind?
Ich glaube, es gibt eine Reihe von Ländern, die heute taktisch entschieden haben, wie sie meinen, das Thema am besten voranzubringen. Ich glaube, das deutsche Nein heute war folgerichtig, weil wir aus Deutschland natürlich besonders betroffen sind. Wir haben einen großen Absatzmarkt in China. Wir sind dafür sehr offen, auch im Wettbewerb. Deswegen, glaube ich, haben wir nicht so die Ambition, wie andere Länder vielleicht, bestimmte Segmente zu schützen.
Sie setzen da ja auch vor allem auf Verhandlungen und glauben Sie auch aus Ihrer Praxis, dass China da ein Player ist, mit dem man verhandeln kann, wenn es eben auch hier um die industriellen Geschichten geht?
Na, wir sind Europa, wir sind ja nicht irgendwer auf der Welt. Deswegen glaube ich schon, dass wir eine Stimme haben und dass wir schon uns allen daran gelegen sein muss, verhandeln zu wollen. Die ersten Zeichen, die ich höre aus China, sind ja auch so, dass der Interesse dabei da ist. Deswegen hoffe ich darauf, dass wir sehr eindeutig auf dieses Thema setzen. Nochmal am Ende muss eine Lösung stehen. Ein Handelskrieg gewissermaßen ist, glaube ich, keine Option, die ist für alle schlecht.
Und das sagt der Geschäftsführer des Verbands der Automobilindustrie, Andreas Rade, hier in den Themen des Tages. Und das waren unsere Themen des Tages für heute. Und die finden Sie auch in der ARD-Audiothek.